Viktor Klemperer. Er ist bekannt geworden als deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, aber zu seiner wirklichen Bekanntheit trugen neben seiner Abhandlung LTI, Notizbuch eines Philologen, vor allem seine Tagebücher bei. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Christoph Dietrichs von der Viktor Klemperer Akademie, die hier in Ballrechten sich befindet. Hallo, Herr Dietrichs.
Ja, hallo.
Viktor Klemperer Akademie, was hat die Viktor Klemperer Akademie mit Viktor Klemperer zu tun?
Also die Viktor Klemperer Akademie kommt zu ihrem Namen, weil wir uns einer ganz bestimmten Art von Sensibilisierung eigentlich widmen wollen. Das geht jetzt los, indem unser erster Studiengang sich mit Kunstgeschichte beschäftigt, wo es ja auch darum geht, den Blick zu schulen. Und Viktor Klemperer hat das im Grunde in seinen Tagebüchern vorgeführt, wie das geht, wenn auch nicht im Zusammenhang mit Kunst, sondern eben mit der Beobachtung der eigenen Geschichte.
Herr Dietrichs, Viktor Klemperer ist im Westen nicht so unbedingt bekannt. Viele kennen ihn natürlich, aber Viktor Klemperer ist eher in den neuen Bundesländern ein Begriff gewesen. Wer ist Viktor Klemperer? Können Sie mir den Mann ein bisschen näher bringen? Können Sie mir den Mann ein bisschen erklären?
Ja, Viktor Klemperer ist sozusagen der typische Akademiker, er ist 1881 geboren worden, war also zur Nazi-Zeit so um die 50, also 1933 war er 52 und hatte bis zu diesem Zeitpunkt eine zielstrebige Romanistenkarriere im Grunde hinter sich, war Professor für Romanistik an der Technischen Universität in Dresden zu diesem Zeitpunkt. Und durch die Tagebücher wird sehr gut klar, auch der Privatmann Klemperer, der eben auch, wie gesagt, als typischer Akademiker eine eher verzagte Natur war. Und wenn die Karriere auch im Grunde sehr zielstrebig und blendend aussieht, steckt hinter dieser Persönlichkeit doch ein auch unsicherer Mensch, der eben Probleme und Nöte und eben auch Ängste hatte.
Viktor Klemperer ist ja Protestant geworden, ich glaube im Jahre 1912. Er hatte jüdische Eltern. Wie ist das vonstatten gegangen? Warum ist er unter Umständen Protestant geworden? War das äußerer Druck? War das Angepasstheit? Und später dann im Dritten Reich ist er ja trotzdem verfolgt worden. Allerdings, er ist ja nicht ins KZ gekommen. Wie hängt das alles zusammen?
Also die Hinwendung zum Protestantismus war, wie bei vielen Juden, wahrscheinlich eher ein, sagen wir mal, taktischer Akt. Dahinter stand keine besondere Religiosität. Klemperer stand eigentlich jeder Form von Religiosität eher kritisch gegenüber, sondern das war so ein auch wiederum etwas verzagter Akt der Anpassung, ohne eine wirkliche Überzeugung dahinter. Unter den Nazis fiel er ja dann unter die Rassegesetze, sodass er unabhängig von seinem Bekenntnis als Jude eben eingestuft wurde, weil er jüdische Vorfahren hatte. Dass er dann nicht ins KZ kam, wie viele seiner Zeitgenossen, auch seiner Kollegen zum Beispiel, hing damit zusammen, dass er in einer sogenannten Mischehe lebte und durch seine Ehefrau, durch die nicht-jüdische Ehefrau, im Grunde geschützt war. Allerdings stand die Deportation unmittelbar bevor. Also als 1945 Dresden bombardiert wurde, stand Klemperer bereits auf einer Liste und die Bombardierung Dresdens und dann auch seine Flucht aus Dresden haben ihn davor bewahrt.
Das heißt, wir haben mit Viktor Klemperer einen Intellektuellen vor uns, einen Mann im besten Mannesalter, einen Universitätsprofessor, der im Dritten Reich von der Uni verwiesen wurde aufgrund seiner Abstammung und dann geschrieben hat, mit einem sehr, sehr konservativen und verzagten Blick im Grunde genommen.
Ja, konservativen und verzagten Blick, das ist so eine zweischneidige Sache. Also im Laufe der Zeit hatte er eine ganz bestimmte Art von Mut bewiesen eigentlich, denn dieses ständige Führen seines Tagebuchs war ja ein höchst gefährlicher Akt eigentlich. Er hat auch immer wieder damit zu tun gehabt, dass er diese Tagebücher verstecken musste. Und das wurde im Grunde seine Art des Widerstands. Also er hat Widerstand nicht mit der Waffe in der Hand geleistet, sondern im Grunde mit dem Bleistift in der Hand. Und hat das auch dann hinterher, also im Laufe der Zeit, als seine wirkliche Aufgabe in dieser Zeit erkannt.
Ich möchte ihn irgendwie vergleichen mit Anne Frank. Aber der Vergleich hinkt natürlich, weil Anne Frank war ein junges Mädchen und er ist ein erwachsener, älterer Mann.
Genau, er hat im Grunde seine Ausbildung als Wissenschaftler dazu benutzt, in dem Augenblick, wo er nicht mehr wissenschaftlich arbeiten konnte, also als er nicht mehr in die Bibliotheken konnte, seine wissenschaftliche Methodik auf seine Gegenwart anzuwenden. Und daraus entsteht natürlich eine ausgesprochen hohe Form der Reflektiertheit, was bei Anne Frank so natürlich nicht vorauszusetzen ist. Aber das macht dann auch den Wert zum Beispiel seiner LTI aus, also der Untersuchung der Sprache des Dritten Reichs, weil er sehr sensibel und mit wissenschaftlichem Instrumentarium eben die Sprache untersuchen kann und auf diese Weise herausfiltern kann, was die Nazis mit der Sprache eigentlich wirklich machen.
Was gibt's da für Beispiele? Was haben die Nazis mit dieser Sprache gemacht?
Sie haben die Sprache umgeformt im Grunde oder das Verständnis der Sprache umgeformt und zwar so subtil, dass viele Menschen das so gar nicht mitbekommen haben. Also als Beispiel könnte man etwa den Begriff des Fanatischen sehen. Das war vor der Nazizeit und auch für uns ja eher ein negativer Begriff. Die Nazis haben diesen Begriff aber positiv umgedeutet, weil ja praktisch in jeder Rede vorkam, der fanatische Anhänger und wir müssen fanatisch daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen und so. Fanatisch hieß bei den Nazis im Grunde voller Überzeugung und mit ungeteiltem Herzen. Also eine positive Deutung, während Klemperer da herausgearbeitet hat, dass dahinter ja eigentlich, und das zu Recht, die Vorstellung steht, dass derjenige, der fanatisch handelt, seinen Verstand abgibt und auf diese Weise sehr manipulierbar wird. Das entsprach natürlich den Zielen der Nazis, aber sie haben es, indem sie die Sprache umgedeutet haben, anders, sie haben so getan, als wenn es ihnen um anderes ginge.
Sie haben jetzt für heute Abend eine Lesung organisiert hier in Freiburg. Wann und wo und was wird gelesen?
Das ist eine Lesung, die um 19:30 Uhr in der Katholischen Akademie in der Winterer Straße stattfindet. Da wird ein Sprecher vom Südwestrundfunk, Rudolf Guckelsberger, wird aus dieser LTI lesen, also aus diesem Notizbuch eines Philologen. Und es wird eben genau um diese subtile Umdeutung der Sprache und diese unmerkliche Manipulation der Menschen über die Sprache, über das Instrumentarium der Sprache gehen.
Und diese Vorlesung, die kann man heute Abend, wie gesagt, besuchen. Herr Dietrich, ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch zum Thema Viktor Klemperer, dass Sie uns diesen Menschen etwas näher gebracht haben.
Gerne.
Das war Herr Dietrichs von der Viktor Klemperer Akademie in Wahlrechten, Dottingen.